herzlich willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Disco Dudes Podcast. Wir sind wieder für euch da an einem Freitag. Völlig irre und das ist auch gut so. Wir freuen uns, dass wir euch wieder ein wenig wunderschöne Musik vorstellen dürfen. Zwei sehr schöne Songs warten auf euch. Kirk, nach Köln, wie geht's dir denn so? Bist du parat? Hast du Bock, was zu erzählen über schöne Musik?
Wie kann es einem denn anders gehen als gut vor einem anstehenden Wochenende, wo wahrscheinlich wieder viel getanzt wird und gute Musik gehört wird?
Oh, da hast du vollkommen recht. Ich gehe davon aus, dass du natürlich einen Song dabei hast, auf dem man am Wochenende auch fantastisch tanzen könnte, oder?
Aber sowas von. Ich präsentiere heute den Boogie-Funk-Klassiker und definitiv einen meiner All-Time-Favorites von 83, I Am Somebody, vom US-Sänger Glenn Jones. Dieser Song erschien auf dem Label RCA und war das Highlight von Glenn Jones' Mini-LP Everybody Loves a Winner. Dieses 5-Track umfassende Mini-Album war Glenns erste eigene Veröffentlichung bei RCA, mit I Am Somebody als Liedtitel, der sich sogar in den R&B-Charts platzieren konnte. Tatsächlich schaffte es der Song auf Platz 30 der US-R&B-Charts, was für einen Newcomer zur damaligen Zeit ein sehr respektabler Erfolg war. Glenn Jones selbst stammt aus Jacksonville, Florida und man hört seiner Musik an, dass er ursprünglich aus der Gospel-Szene kommt. Bevor er im weltlichen R&B durchstartete, sang er in einer Gospelgruppe namens The Modulations. Sein Sprung ins professionelle R&B-Geschäft gelang ihm 80, als er von Jazz-Drummer Norman Connors entdeckt wurde, der ihn auf dem Song Melancholy Fire singen ließ. Dieser Titel schaffte es prompt in die Top 20 der R&B-Charts. 83 unterschrieb Jones dann bei RCA Records und veröffentlichte Everybody Loves a Winner, besagte Mini-LP mit I Am Somebody drauf. Glenn Jones' Karriere kam in den Folgejahren richtig in Schwung. 84 folgte das erste vollständige Album namens Finesse, aus dem die Single Show Me zu einem Top-3 R&B-Hit wurde. Weitere Songs von ihm wie Bring Back Your Love oder später We've Only Just Begun, The Romance Is Not Over 87, erreichten ebenfalls hohe Chartplatzierungen im R&B-Bereich. 91 landete Glenn dann sogar einen Nummer-1-Hit in den R&B-Charts mit Here I Go Again. Das war sozusagen der Höhepunkt seiner Karriere. Allerdings sind gerade die erwähnten Erfolge alles mehr oder weniger gewülstige Schmuse-Soul-Nummern, die in unserem Qualitätskontext hier wenig zu tun haben. Auch in den 90ern und 20er Jahren, also 2000er Jahren, blieb er dann aktiv und veröffentlichte weitere Alben, wobei er seinen Ruf als verlässlicher Soul- und R&B-Sänger weiter ausbaute. Seine Wurzel im Gospel hört man dabei stets heraus. Seine Stimme hat eben diese warme, kraftvolle Intensität, die direkt aus der Kirche kommen könnte. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Song, I Am Somebody. Musikalisch ist er ein Paradebeispiel der früheren 80er und frühen 80er Boogie-Funk-Nummern. Also elektronischer Funk-Soul mit ordentlich Groove. Der Track wird angetrieben von einem fetten Synth-Bass mit einem knackigen Mid-Tempo-Disco-Funk-Beat, der er gemächlich im Vergleich zu den hektischen Disco-Nummern der frühen 70er Jahre daherkommt. Darüber schichtet sich der Produzent Robert Wright mit allerlei Keyboard-Flächen und Synthi-Hooks, die dem Stück seinen futuristischen 80er-Glanz verleihen. Fun Fact: I Am Somebody wurde von Cossy Gardner geschrieben, einem der Keyboarder und Songwriter, der unter anderem für viele Solar Records Künstler komponierte, von denen hatten wir ja auch schon einige am Start, und von Robert Wright produziert. Glenn Jones Gesang steht natürlich im Mittelpunkt. Er singt soulful und energetisch. Man merkt seine Gospelschule. Im Refrain gibt es einen mitreißenden Call-and-Response-Effekt. Glenn singt I am somebody und im Hintergrund antworten die Stimmen somebody, was dem Ganzen dann diesen fast leicht gemeindeartigen Gesangcharakter verleiht. Inhaltlich ist der Song nämlich ein waschechtes Motivations- und Empowerment-Anthem. Glenn besingt, wie er eines Morgens aufwacht und beschließt, an sich selbst zu glauben. To live in this world, you've got to believe in yourself. Du musst an dich selbst glauben, um in dieser Welt zu bestehen. Der Song vermittelt das Gefühl, ich bin jemand und mir gehört die Welt. So lautet die zentrale Hookline und Botschaft. Besonders spannend finde ich die Bridge bzw. Interlude, in der plötzlich die berühmte Stimme von Bürgerrechtler Reverend Jesse Jackson ertönt. Tatsächlich hat Glenn Jones in der Songmitte einen Ausschnitt von Jacksons legendärer I Am Somebody Rede eingebaut. Man hört Jackson skandieren, I may be poor, but I am somebody. Auf Deutsch in etwa, ich mag arm sein, aber ich bin wer. Dieses Sprachsample verleiht dem Song richtig Gänsehautcharakter und rückt die Botschaft ins historisch-soziale Licht. Es ist ziemlich ungewöhnlich und genial, einen Civil Rights Chant in seinen Funk-Song zu integrieren, aber genau das macht I Am Somebody so besonders und hebt ihn von den anderen Disco-Boogie-Tracks der Zeit ab. Besonders auch deswegen, weil hier noch vor der Etablierung des Hip-Hop gesampelt wurde. Historisch also nicht so unerheblich, und das hören wir uns jetzt auch einfach mal an und springen mit meinem ersten Beispiel in den hinteren Teil des Songs, wo dieser Sample am Ende aufkommt. Schon für mich Gänsehautfaktor und eine tolle Produktion, und das mit dem Sample ist wirklich einzigartig und besonders. Wolfgang, was denkst du dazu?
Ah, ich liebe diese Nummer unendlich. Gerade dieser Self-Empowerment-Charakter, der da drin steckt, I am somebody in the universe is mine. Ein bisschen schließt sich für mich dann immer gleich von Brand New Heavy's You Are the Universe an. Das ist ja auch so zusprechend für das eigene Selbst ist, dass man sich gut fühlt, dem, der man ist, die man ist, dass man ist. Eine ganz tolle Nummer, super geil zum Dancen auch, finde ich. Ich finde die Synthesizer-Einsätze, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es sind hauptsächlich Junos, die dann vor allem Bass und in der Mitte das Zeug machen. Auch ästhetisch total geil aufgebaut, wunderbar, mitten im Boogie, mitten in der Synthesizer-Phase schon angekommen. Wirklich das Orchestrale verlassen und der R&B-Gesang von Glenn Jones. Ja, da hört man natürlich, dass er in einem Chor gesungen hat. Also fantastische Nummer, jetzt schon eine 11 von 10.
Gebe ich dir völlig recht, auch arrangiert ist der Song interessant. Es gibt neben dem Groove und den Vocals auch Raum für Instrumental-Breaks. Die Originalveröffentlichung kam sowohl als 6 Minuten 22 lange Vocal-Version als auch Instrumental-Version heraus, was für DJs wie uns natürlich ideal war, um es gegeneinander zu mischen oder auch einfach nur mal als Instrumental zu droppen, weil das auch in Instrumental ohne die Stimmung ganz gut funktioniert. Die Instrumentalspur lässt erkennen, wie tight die Studioband bzw. die Programmierung da drauf war. funky Gitarrenlicks, knackige Bläsersätze oder Synthbläser, die da auch korrespondierend eingesetzt wurden. Dann halt auch diese cheesige Synthi-Cowbell, die wir eben im Off schon besprochen hatten. Und Polysiphone, Synthesizer-Akkorde schaffen hier so ein dichtes Klangbild. Glenns Gesang fügt dem dann diese emotionale Ebene hinzu, besonders gegen Ende. Haben wir ja eben schon kurz reingehört. Wenn er improvisiert und die Zeilen "Don't give up, I am somebody" immer wieder beseelt wiederholt. Aber das hört ihr euch besser selber im gesamten Songkontext mal an auf unserer Playlist. Da droppe ich natürlich auch die eben genannten Songs immer wieder drauf und auch die aus den ganzen Hit-Alben von ihr, die Songs, die es in die Charts geschafft haben, die packe ich euch auch mit dazu. Was ich euch hier natürlich nicht vorenthalten kann und möchte, ist der Anfang des Songs mit dem Einsatz der ersten Strophe wieder ein Beispiel dafür, wie schnell einen Harmonien, die damit verbundene Komposition und dann der Gesang in einen bestimmten Vibe ziehen und versetzen können. Yo, was ein wahnsinnig toller Song. Für Liebhaber von Disco, Boogie und House lebt I Am Somebody bis heute weiter. Der Song wurde mehrfach geremixed und gesampled. Erst vor wenigen Jahren hat der britische Star-DJ Dave Lee, früher mal bekannt als Joey Negro, den Track neu aufgelegt. Sein Finessed Remix, sehr zu empfehlen, erschien 2021 auf der Compilation Remixed with Love. Und zwar müsste das die dritte Variante gewesen sein. Da hat er schon drei Alben von rausgebracht. Ich meine, auf der dritten wäre es drauf. In diesem Remix wird der Klassiker behutsam und sehr, sehr geschmackvoll einfach modernisiert. Mit verlängerten Breaks, einem noch etwas druckvolleren Beat, der perfekt in die heutige House-Disco-DJ-Sets und in die Szene passt, ohne den Vintage-Charme zu verlieren. Auch andere Produzenten haben I Am Somebody gesampled. Mit der bekannteste Beispiel ist sicherlich der Hamburger House-DJ Tensnake. Zum Beispiel baute er Elemente 2010 in seinen Track Get It Right ein und es gibt weitere Beispiele in der Disco- und Funk-Revival-Szene. Silver Richards verwendete einen Ausschnitt in Cruisin 2014, Disco Freaks benannten 2003 sogar passend einen Track You Are Somebody und griffen damit die Hook von Glenn Jones auf. Ja, und noch etwas Spannendes für die Nerds unter uns. Es gibt eine I Am Somebody-Version als Coverversion von Bobby Jones, einem Gospel-Sänger. Der ist meines Wissens nicht verwandt mit Glenn, hat aber mit der Gruppe New Life 1983 im eigentlichen Erscheinungsjahr die Coverversion aufgenommen. Das Stück erscheint auf dem Gospel-Funk-Album Come Together und überträgt diese Botschaft zurück in die Kirche, könnte man fast sagen. Komplett mit Chor und Band aufgenommen. Damit schließt sich irgendwie der Kreis. Glenn Jones, der aus dem Gospel kam, landet mit der Nummer wieder im Gospel-Universum. Wolfgang, famous last words von dir zu dieser Granate.
Weil wir das gerade mit dem Gospel nochmal so exponiert gehört haben von dir, es erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an B.B. Winans I Thank You. Und zwar den Remix, den er mit dem Masters at Work gemacht hat. Ja, du merkst diesen R&B, Boogie, Disco Songs an, dass sie aus einer Gospelschule kommen. Und das hat dieser Musik total gut getan, weil es ein bisschen von dem reinen musikproduktionsorientierten Produzieren der 70er Jahre, manchmal mit den großen Orchestern und allem, also wo sich die Produzenten in den Vordergrund gestellt haben im Vergleich zu den Textmachenden und auch zu den Singenden, da wird das ein bisschen abgelöst und R&B erhält Einzug auch wieder mit mehr Seele und mehr verschiedener Interpretation dessen, was Seele sein kann, im Rahmen der Musik. Ein ultra schöner Song.
Ja, man könnte schon fast sagen, es geht da auch so ein bisschen um die Übertragung der Seele von den Musikern und von den Sängern auf die Hörerschaft und auf die Dancer, ne? Also es ist immer das, was finde ich, was da so mitschwingt.
Voll. Also die geben das Gefühl weiter und das ist eben ein etwas anderes Gefühl als dann das, was so Ende der 70er bis 79 hin immer wie soll man sagen, destilliert oder so ein Disco-Gefühl waren, das viel immer nur auf Euphorie und auf den schnellen Tanz und so gezielt hat. Da kommt Soul nochmal ganz anders zurück, obwohl Disco selber ja natürlich auch schon eine seiner Wurzeln im Soul findet.
Sehr gut. Ich weiß aber, weil ich vorher ja schon in unserem Chat mal gespingst habe, dass du auch eine Ultra-Killer-Nummer mitgebracht hast, die auch zu meinen Top-Faves gehört. Was hast du uns denn zu kredenzen?
Es ist sowohl, was die Nummer, was die Band und den Gesangskünstler angeht, für mich eine ganz, ganz besondere Nummer. Und zwar ist es The Glow of Love von Change featuring Luther Vandross. Luther Vandross, einer der größten Sänger im Bereich R&B, sowohl als Sänger selber als auch als Arrangeur von Gesangslinien und auch Gesangskombinationen für andere Musiker, aber auch in dieser stilprägenden Art, wie das hier stattgefunden hat. The Glow of Love ist für mich absolut zeitlos und ist eine Ikone der Post-Disco-Ära und dabei gleichzeitig Wendepunkt der Musikgeschichte in gewisser Weise am Jahr 1980, also zwischen Disco und Boogie mit mehr R&B-Einfluss und gleichzeitig eine der ersten transatlantischen Produktionen, die ich kenne. 118 BPM schnell ist das Ding und in E-Moll und in einer längeren Version gibt es das auf 6 Minuten 15, natürlich damals schon als Maxi ausproduziert, war ja auch für die Disco unter anderem gedacht. Geschaffen wurde es von einem italienisch-amerikanischen Kollektiv, das nannte sich Change und war gebildet worden von Jacques-Fred Petru oder Jacques-Fred Petrus. Er kam aus dem Karibischen und ist nach Mailand dann abgehauen, hat dort Mauro Malavasi getroffen und mit ihm die Band Change gegründet. The Glow of Love war 9 Wochen lang auf Platz 1 in den Billboard Dance und Disco Charts in den Vereinigten Staaten. War also nicht nur ein richtig guter Song, sondern auch ein großer Hit. Katapultierte allerdings auch einen Sänger mit Namen Luther Vandross aus einer noch unbedeutenden Rolle in eine besonders bedeutende Rolle. Er hatte schon davor 2 Alben veröffentlicht, die ziemlich erfolglos geblieben waren. Er hatte schon mit einigen anderen Musikern zusammengearbeitet und mit Change und The Glow of Love ging es für ihn dann richtig los im Jahr 1980. Jetzt weiß ich nicht. Ja, 1980 war der Scheidepunkt für die Tanzmusik. Während die klassische Disco-Ära ihrem Ende entgegenging mit den High-Energy-Formaten und dem großen Aufgebot, entstanden neue Formen des Dancefloors. Change war ein visionäres Projekt, dass diese Transformation perfekt verkörpert, finde ich. Die Band entstand aus der kreativen Version des Guadeloupischen, da haben wir es, Geschäftsmannes Jacques-Fred Petrus oder Jacques-Fred Petrus, der 87 leider verstarb, weswegen Change auch eigentlich gar nicht in der Urversion so richtig weitermachen konnte, und dem italienischen Produzenten Mauro Malavasi, der bereits mit Projekten wie Macho oder Peter Schack Band Erfolg gefeiert hatte. Zu den gemeinsamen Werken von denen gehört zum Beispiel auch Ottawan, D-I-S-C-O, also richtiger cheesy europäischer Italien-Disco. Die Entstehung von The Glow of Love folgt einer innovativen transatlantischen Produktionskonzept. Und das muss man sich klar machen. Wir sprechen von Zeiten, in denen es noch kein Internet gab. Die Instrumentierung wurde erstmal in Phonoprint-Studios in Bologna aufgenommen. Da haben nämlich sowohl der Petrus als auch der Malavasi gelebt und haben dort eine Band zusammengestellt und haben dort erstmal Instrumentals aufgenommen. Da waren die sich aber noch gar nicht so ganz sicher, wer das singen sollte. Und Petrus war immer schon an New York extrem interessiert und vor allem an amerikanische Werbung. Und er hat Luther Vandross wirklich deswegen gefunden, weil Luther Vandross mal eine Coca-Cola-Werbung gemacht hat. Er hat diese Stimme gehört und gesagt, den muss ich haben. Das Glück war, dass er davor schon in Kontakt gekommen war mit einem Kompositeur und Arranger, der hieß Wayne Garfield. Und er kannte sowohl glücklicherweise Luther Vandross als auch die zweite Sängerin, die bei Change eine große Rolle spielen sollte, nämlich Jocelyn Brown. Zweite Stimme, zweite Sängerin. Ja, die große Jocelyn Brown war tatsächlich nach ihrer Phase bei Salesforce Records ziemlich stark auf der Suche, weil sie dort zwar einzelne Projekte gemacht hat, aber noch keine so richtige Heimat gefunden hatte. Also, diese Bänder aus Italien wurden nach New York geschickt. Die Arbeitsteilung zwischen europäischer Präzision im Aufnehmen konnten die sehr gut und der amerikanischen Soul-Tradition schufen einen einzigartigen Sound, der weder reine Italo-Disco noch klassischer amerikanischer R&B war. Im Intro hört man das schon sehr deutlich, was für verschiedene Einflüsse in das Ganze mit eingeflossen sind. Deswegen hören wir uns jetzt mal das Intro an.
pleasure when you treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love.
Die Akkordfolgen zeigen deutlich den Einfluss von Chic. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass die Italiener da einen ganz klaren Blick auf Rodgers und Edwards hatten. Aber es war irgendwie doch ein wenig anders gespielt. Es war ein bisschen üppiger, ein bisschen orchestraler. Man hört ja auch, dass da irgendwie Streicher mit drin sind. Das haben Chic ja nicht so oft gemacht. Und es war komplex arrangiert gleichzeitig auch. Also man hat sich da sehr schlaue Dinge ausgedacht in diesem Studio in Bologna. Die Melodieführung wechselt zwischen verspielten Synthesizer-Linien einerseits, aber auch dem Klavier, das wir da wieder haben, bam, 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 und warmen Streichersektionen und macht diesem Track neben der Tatsache, dass Skoid und tanzbar ist, auch was Cinematisches mit bei. Mein lieber Kirk, ich weiß, dass du von diesem Track mal ein Edit gemacht hast. Ich weiß, dass es eins deiner großen Lieblingsstücke unter anderem ist und dass du dich mit dem ganz viel beschäftigt hast. A, wie bist du auf die Idee gekommen, davon ein Edit zu machen? Wie bist du da rangegangen? Und wie beurteilst du diese Relation zwischen Chic und Change als Bands?
Ja, auf jeden Fall. Das ist einer meiner absoluten Top-Fave-Tracks, den ich immer wieder gerne spiele. Und aufgrund dessen habe ich natürlich davon eine Edit-Version gebaut, wo ich einfach natürlich die Dance-Parts und die Break-Parts verlängert habe. Ich habe da jetzt gar nicht mal irgendwie einen fetteren Beat drunter gebaut, sondern einfach die neuralgischen Stellen, die gut funktionieren, verlängert. In der Zusammenwirkung Chic und Change, ich würde fast sagen, dass Change Chic als Blaupause benutzt hat von den Arrangements, es aber dann im Nachhinein schon auch musikalisch als anspruchsvoller gesehen hat, da mehr Arrangement-Finessen einzubauen. Das finde ich schon, dass man das hört. Und in dem konkreten Fall bei dem Tune würde mich interessieren, wie das wirklich damals vonstatten gegangen ist, denn wie du ja so schön gesagt hast, wurden die Bänder verschifft. Das heißt also, es muss ja, ist definitiv nicht ein Originalband gewesen. Das wäre ja fatal gewesen, wenn das verschütt gegangen wäre, sondern das muss eine Kopie gewesen sein. Und dann finde ich es natürlich extrem interessant, ob dann zum Beispiel so eine Pianolinie schon im Vorfeld so gespielt wurde und Vandross quasi um die Pianolinie drumherum gesungen hat oder ob die im Nachhinein dazu ergänzt wurde. Das ist etwas, was man vielleicht auch herausfinden kann, aber ich noch nicht weiß.
Also ich habe es nicht herausgefunden, weil ich habe mich nämlich auch gewundert, wie stark die Vocal Parts, vor allem weil sie dann auch noch so mehrstimmig sind und die Instrumental Parts, harmonisch ineinander greifen. Also du hörst ja keine Distanz und das ist ja was anderes wie die Produktionsweise heute, wo du so iterativ bist. Dann macht der einen Part, schickt es dem anderen, der andere kann es direkt bearbeiten und zurückschicken. Sowas war damals ja mit Sicherheit gar nicht möglich. Also mein Gefühl sagt mir, dass in den Power Station Studios in New York vielleicht noch ein Piano dazu gespielt wurde. Könnte ich mir vorstellen, würde auch auf die Produktionsweise, wir haben jetzt hier einen Ausschnitt gehört aus der Maxi-Single mit 6 Minuten 50 von Jim Burgess, würde darauf hindeuten, wie er auch so produziert hat. Er hat nämlich immer gerne mal noch ein paar Instrumentalisten eingeladen, um das, was er sich vorgestellt hat, worum man das Stück verlängert und wie man es verlängert, dann zusätzlich mit einzuspielen. Jetzt haben wir über Change gesprochen als Band, die mal ein bisschen Chic imitiert haben, aber auch weiterentwickelt haben in ihrem eigenen Sound. Italo Disco klingt trotzdem nicht nach Italo Disco, wenn man sich so Pino D'Angio oder andere anhört. Es klingt wesentlich runder, wesentlich weniger edgy und auch wesentlich weniger nach Europa, obwohl man es schon raushört. Was aber natürlich alles überstrahlt, ist die unfassbar wunderschöne Baritonstimme von Luther Vandross. Ein Künstler, der alles, was so Sänger machen, von Werbung über Background-Gesang gemacht hat, um dann entdeckt zu werden. Und diese Entdeckung ist eine besondere Geschichte. Aber zuerst mal diese Gesangsperformance, die wir auf Glow of Love hören, die finde ich auch eine Offenbarung. Also für mich ist das auch was fast Gospelartiges, obwohl es gar nicht so gemeint ist. Seine samtige Baritonstimme schwebt mühelos über diesem rhythmischen Fundament. Das klingt fast ein bisschen wie improvisiert, wie er die Melodielinie hebt, ist aber auf gar keinen Fall so, weil er ist mit Jocelyn Brown zusammen, die ja auch eine begnadete R&B-Sängerin war und auch später weiter als Disco- und R&B-Sängerin große Erfolge gefeiert hat, haben die mehrstimmige Harmonien geschrieben und haben insgesamt einen sechsköpfigen Sängersatz auf dem Track gehabt, der das Ganze richtig abgehoben hat zu diesen anderen Post-Disco-Produktionen, die man so kennt. gerade weil es den R&B in vollem Ornat nochmal angeboten hat. Luther Vandross kam 80 bereits mit einigermaßen beeindruckenden Referenzen einerseits zu Change, aber mit nicht großen Erfolgen. Also die Referenzen waren seine zwei nicht erfolgreichen Alben, die er gemacht hat, aber David Bowie hat ihn entdeckt. Und Luther Vandross hat David Bowie bei der Produktion 1975 von Young Americans sowohl im Songwriting als auch in der kompletten Arbeit an allen Vocalspuren und auch als Backgroundsänger unterstützt. Und Bowie-Verbindung war prägend für Vandross, hat ihn auch wahnsinnig weitergebracht. Er steuerte nicht nur die Background-Vocals bei, sondern erlaubte Bowie auch seinen eigenen Song Funky Music is a Part of Me, den packen wir auch in die Playlist, umzuarbeiten in einen Bowie-Song, der hieß so nach Fascination. Und Bowie fragte ihn damals, ob er sich das entleihen dürfe, und dann sagte er so, ich habe noch nicht mal Heizung in meiner Wohnung und du fragst mich, ob du einen Song von mir in dein Repertoire mit aufnehmen darfst. Natürlich. Die Kooperation war für Vandross erstmal für den kommerziellen Erfolg deswegen so besonders wichtig. Er wurde dann bei einer Show noch entdeckt von Diana Ross und kam in den Kreis, mit allen Künstlern in New York zu arbeiten, wie Chic, Roberta Flack, Donny Hathaway, Bette Midler aber auch dann später noch. Das Einzige, was ihm wirklich anscheinend nicht gelungen ist in seinem Leben, ist, seine Homosexualität so zum Thema machen zu dürfen, dass er frei damit leben konnte. Bis zu seinem Tod hat er das nie irgendwo sagen dürfen können wollen, weil er immer Gefahr für seine Karriere gesehen hat. Ganz im Gegensatz zu Sylvester letzte Woche, der als erster queerer Sänger so auftrat. Vandross' Beteiligung bei Chains war zunächst als einmaliges Projekt gedacht. Der Petrus wollte das eigentlich irgendwie weiter ausbauen. Man hat dann auch noch ein bisschen zusammengearbeitet bei Searching. Und dann hat sich Luther Vandross verabschiedet. Und das war nicht zu seinem schlechtesten. Er hat nämlich im gleichen Jahr, als er aus Change rausgegangen ist, 1981, sein Superalbum, Durchbruchalbum Never Too Much, mit diesem Riesenhit dann veröffentlicht. Wir haben natürlich mit Luther Vandross eine unglaubliche Stimme am Start, und gerade im Refrain trägt sich das auf und es gibt einen sehr schönen Part, der Refrain und Bridges, und da zeigt sich dann auch, wie ausgefuchst und ausdifferenziert das Composing, aber auch das Arrangement von dem Stück war. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, also spielen wir jetzt den Refrain und die Bridge. Hört ihr diese Euphorie in der Stimme? Hört ihr das Arrangement im Hintergrund, wie er geil unterstützt wird von seinen Mitsängerinnen? Wir beide sind hier gerade mit Armen hoch im Video ausgerastet. Das ist einfach eine der schönsten Abgehstellen, die solch Musik bereithalten kann. Ich meine, das ist das, warum man das macht. Da geht's richtig zur Sache. Es ist emotional, es geht um die Liebe, es ist euphorisch, es ist richtig Feuer. Kirk, ich muss mich jetzt gerade mal kurz ein bisschen abkühlen. Hast du ein paar Worte für die Leute zu diesem Song noch zusätzlich?
Song ist all in, maximale Euphorie. Vandross gibt im Gesang alles, besonders in diesen Refrainstellen zu hören mit dem Chorgesang. Fantastisch, besser geht es gar nicht. Ein Paradebeispiel von der Euphorisierung des Dancefloors. Und jedes Mal, wenn man den spielt, die Erfahrung hast du ja auch gemacht, der funktioniert halt einfach immer. Der funktioniert in House-Sets, der funktioniert in Disco-Sets, der funktioniert in Funk-Sets. Sobald dieser Sound reinkommt und den Raum für sich einnimmt, sind die Leute on fire. Das habe ich noch niemals anders erlebt.
Ja, ich finde es ganz interessant, dass du das sagst, also dass du jetzt auch gerade mehrere Genres benennst, weil ich finde auch, er fungiert im Grunde eine Brücke, als Brücke zwischen verschiedenen musikalischen Welten. Also einerseits dieses Europäische hört man schon raus, also dass das Italo-Disco-Musiker waren, auch mit ihren Aufnahme Möglichkeiten. Das Ganze ist aber trotzdem analog produziert, hat diese Wärme, die R&B mitbringt und auch die Disco-Era mitbrachte. Also die hatte davon profitiert, quasi so kühl zu spielen, wie der Italo-Disco gespielt wurde, aber halt in Studios aufgenommen zu werden, in denen davor Soul aufgenommen wurde. Weswegen das eben so warm klingt, weil die Mikrofonierung so war, weil die Bänder so waren, die man benutzt hat. dann kommt ein Stück weit auch Early Hip-Hop mit rein, finde ich, in die ganze Angelegenheit. Wenn man sich überlegt, dass Janet Jackson den Song benutzt hat, um einen ihrer größten Hits zu kreieren. Und auch dieser Groove, wenn man ihn verlangsamt, absolut ein Hip-Hop-Groove sein könnte. Das ist wirklich ein Unikum an einem Stück zwischen den verschiedenen Welten von Musik. Und ich bin total fasziniert, das hört ihr mir bestimmt auch an. Ich denke, ich habe im Grunde genug erzählt, aber auf eine Sache müssen wir noch reinhören. Wir haben vorher über Strings und Synthes gesprochen. Strings and Synthes. Da waren wir nochmal. Habt ihr die Strings gehört? War das nicht schön? Ah, Strings attached. Wenn ihr ein bisschen genauer schauen wollt, wie das war mit Luther Vandross, es gibt eine wahnsinnig schöne filmische, dokumentarische Abbildung des Lebens von Luther Vandross von 2024. Ich rate euch, diesen Film anzuschauen. Der ist wirklich gut gemacht und schön. Hat natürlich auch die Schwierigkeiten dieses Menschen mit an Bord, nämlich Homosexualität, die ich nicht zugeben möchte, und Rassismus nach einem Autounfall, wo man dann irgendwie mit der Staatsanwaltin irgendwie einen Deal eingehen muss, nur damit man nicht als schwarzer Mensch in Amerika noch härter verurteilt wird, als das gemäß dessen, was passiert ist, vielleicht hätte es sein müssen. Kirk, ich fließe über für Liebe für Musik. Famous last words für diese Sendung.
Ja, ich rate an der Stelle einfach alle Change-Alben durchzuhören. Das ist, da gibt es keine Ausfälle. Das sind natürlich jetzt hier die erwähnten Songs, sind die Highlights, sicherlich. Dennoch alle Alben hörenswert. Alles Top-Produktionen, alle mit dieser schönen, smarten Aufnahmequalität, mit dem eigenartigen und eigentypischen Sound. Hammer. Schöne Aufgabe fürs Wochenende.
Das würde ich auch sagen. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Tanzt zur Musik, zu guter Musik, mit ganz viel Liebe. Und nehmt den Menschen, den ihr liebt, einfach jetzt gleich mal so richtig schön in den Arm. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und ich sage hier aus Karlsruhe erstmal bye bye.
Und ich aus Köln, lasst es euch gut gehen. Liebe und Musik.